Ja, Mystik und Widerstand, Teil 1. Was ist Mystik? An Anfang stelle ich mal ein, warum? Warum überhaupt Mystik? Warum überhaupt damit auseinandersetzen? Mystik ist nämlich Sein ohne getrieben zu sein von der Frage des Warum. Mystik ist ein Sein ohne von der Frage des Warum getrieben zu sein. Was macht Mystik? Mystik ringt um Worte für Dinge, die eigentlich nicht sagbar sind. Mystik ist Erfahrung des Einsseins, Einsseins mit allem, allem. Es ist Mystik noch Frieden, Freiheit, Ehrfurcht, Ruhe oder mit religiösen Begriffen Erlösung, Befreiung, Liebe. Nur anteilhaft. Immer nur anteilhaft, aber immerhin. Was in 2000 Jahren durch Streit über den rechten Glauben, so heißen den in Worten ausgedrückten Glauben, so an Kriegen, an Folterungen, an Morden begangen wurde und noch wird, das will ich jetzt gar nicht weiter anreißen. Ich möchte aber am Anfang zumindest mal kurz daran erinnern, weil ich glaube, dass das Ergebnis eines fehlenden mystischen Bewusstseins ist. Es ist in allen Religionen und zu allen Zeiten so gewesen und ist so, dass sich Strömungen zur Mystik finden lassen und die bis heute super, super viele Menschen unfassbar inspirieren. Im Judentum die Kabbala, im Islam der Sufismus, im Christentum eben zusammengefasst unter der Mystik. Texte solcher Gruppen, wenn sie nicht gerade religiöse Begriffe ihrer eigenen Religion verwenden, lassen sich oft gar nicht einer Religion zuordnen. Also du kannst Mystiker des Sufismus lesen, aus dem Islam, Mystiker der Kabbala und du wirst stellenweise nicht wissen, schreibt das gerade ein Christ, schreibt das ein Jude, Muslim, auch im Hinduismus lässt sich das ähnlich finden. Es ist so, als sprechen Mystikerinnen oder Mystiker von der Essenz dessen, was bleibt, wenn alle Hüllen wegfallen, wenn alle Hüllen abfallen. Und deswegen scheint es auch so einheitlich, weil es um die Essenz geht, dessen, was bleibt. Aus solchen Texten spricht meist eine riesige Freiheit in eigentlich jeglicher Hinsicht. So eine große Freiheit, dass oft Religionsführenden Angst gemacht hat, Befürchtungen. Was ist, wenn Dogmen plötzlich keine Rolle mehr spielen? Da kam Furcht auf. Und was das für MystikerInnen bedeutet hat, war sehr häufig Repression, Verfolgung, Tod, ähnliches. Und viele, ich würde sagen, die überwiegende Mehrheit solcher Mystiker und MystikerInnen sind diesen Weg gegangen, bis zum Ende gegangen, in einem großen inneren Frieden, weil für sie nichts mehr zu fürchten war. Aber nicht in einem apathischen, teilnahmslosen Sinne, ist mir eh alles egal, sondern in einem Ausgefülltsein, in einem ruhenden Sein, in einem vertrauenden Sinn, ein Sein, das überwunden hat. Mystik ist erstmal ein Weg, der tief ins Innere führt, tief ins eigene Innere, um dann darüber hinaus zu wachsen, ins Gemeinsame, ins Kollektive, hin zu dem, was viele von uns zusammen mit Jesus, Gott oder Papa nennen und wofür andere Menschen halt andere, die ihnen gegebenen Begriffe benutzen. In der Mystik wird es lebendig, was ohne Erfahrung nur leere religiöse Worte sind. Heil, Erlösung, Befreiung, Vergebung und die Liste lässt sich noch lange fortsetzen. Oftmals gekoppelt an Heil trotz Krankheit, Erlösung trotz Gebundenbleiben, Befreiung durch eine erfahrene Würde, Vergebung in Widerstand. Mystik weitet das Bewusstsein, schafft Verbundenheit, schenkt Kraft zu scheinbar aussichtslosem Widerstand. Deswegen ist es sinnvoll, die Frage nach dem Warum zu stellen. Warum Mystik? Mystik reißt die Augen unfassbar weit auf. Mir ist es wichtig, das zu sagen, weil Mystik oft verstanden wird als ein Versenken. Das ist es aber nie im Gänze. Dann ist es keine Mystik. Mystik hat offene Augen, guckt hin, wo man kaum hingucken kann und schafft Kraft, das auszuhalten. Ja, kurzum, ich bin schon lange Fanboy. Ich hatte in den letzten Monaten auch eine sehr lange Zeit zu einer empfundenen Gottesferne. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das Thema aktuell so stark begleitet. Ich hatte über die letzten Wochen hinweg so in meiner Gottessuche dermaßen intensive Gottesbegegnungen, die ich mystischer Art nennen würde, dass ich es euch einfach gerne ein bisschen schmackhaft machen will, in der Hoffnung, dass ihr ähnliche positive Erfahrungen macht, wie auch immer die für euch aussehen. Und ich möchte es aber auch schmackhaft machen, weil ich überzeugt bin, dass Religion, die es nicht schafft, Arten dieser Erfahrungen zu schaffen, schlichtweg ausgedient hat. Keine Angst, ich will jetzt keine zu hohen Erwartungen schüren. Mir geht es jetzt nicht darum zu schauen, dass wir in 2-3 Monaten alle riesige Visionen haben und uns kaum noch auf den Beinen halten können vor Schauungen. Mir geht es darum, wie das, was, und das behaupte ich mal, viele von uns mit Worten eh glauben, wie das ein kraftspendender Teil im Leben werden kann. Wie das eben nicht nur Glaube in Worten ist, sondern als Teil des Lebens, der Kraft gibt. Und ich lese diese Einleitung der Predigtreihe, die ich heute beginne, mal mit einem Zitat aus dem zugrunde liegenden Buch Mystik und Widerstand von Dorothee Sölle ab. Das lautet: Für das mystische Bewusstsein ist es notwendig, dass alles Innere nach außen kommt und sichtbar wird. Der Traum will erzählt werden, das innere Licht will scheinen. Die Vision muss mitteilbar werden. Aus ihr entsteht in vielen indianischen Kulturen der Name. Aber in unserer Welt arbeiten die Trivialisierungsmaschinen schneller als wir. Der Traum geht deinen Psychotherapeuten an. Die Idee von einem anderen Leben ist Privatsache und darum ohnmächtig. Und das innere Licht wird wegrationalisiert. Es ist leicht, das innere Licht in einem Menschen auszulöschen. Heranwachsend in die Tüchtigkeit der Welt helfen wir dabei kräftig mit. Wir schneiden uns von den eigenen Erfahrungen ab, halten sie für nebensächlich und nicht mitteilenswert. Oder, was aber nicht weniger zynisch ist, nicht mitteilbar. Wir verlieren die Träume, die der Nacht und die des Tages und zunehmend die Visionen unseres Lebens. Thomas Merton, Mystiker und Widerstandskämpfer gegen den Vietnamkrieg, sagte einmal: Wenn du mich kennen willst, frag nicht, wo ich lebe oder was ich gern esse oder wie ich mein Haar kämme, sondern frag mich, wofür ich lebe, genau, im Einzelnen. Und frag mich, was nach meiner Meinung mich davon abhält, völlig für die Sache zu leben, für die ich leben will. Heraustreten und versinken. Warum? Wenn Gottes Welt doch so groß ist, bist du ausgerechnet in einem Gefängnis eingeschlagen. Rudi. Ja, was passiert denn in der mystischen Erfahrung? In der mystischen Erfahrung erkennt und verlässt das Ich seine vorgegebenen und meistens eingebildeten Grenzen. Ich verdeutliche das mal an dem Zitat. Warum, wenn Gottes Welt doch so groß ist, bist du ausgerechnet in einem Gefängnis eingeschlagen? Niemand von uns hier offensichtlich sitzt in einer Justizvollzugsanstalt und doch sitzt jeder von uns in seinem eigenen Gefängnis, nämlich dem Gefängnis des Ich. Dem Gefängnis, das besteht aus Zuschreibungen, die Menschen über sich selber, über euch oder andere, ich über euch, Dimitri über euch, wer auch immer, macht. Ich bin Ehemann. Ich bin Vater, ich arbeite für die Jesus Freaks, ich bin wertvoll, wenn, ich bin verpflichtet zu, ich benötige unbedingt, ich, ich immer ich, verbunden mit vermeintlichen Verpflichtungen oder Verboten oder Geboten, die eben all diese Zuschreibungen mit sich bringen oder vermeintlich mit sich bringen. Wichtig, es geht nicht um eine Auflösung der Person. Es geht darum wahrzunehmen, was ist denn das Selbst? Was ist denn das Selbst? Nicht nur das Ich. Und dazu gehört in der Mystik die Erkenntnis der persönlichen Gefängnismauern. Und das sind bei dir wahrscheinlich andere, bei mir. Manche decken sich vielleicht auch, aber das wahrzunehmen ist ein entscheidender Punkt. Und das Verlassen, im Bilde gesprochen, dieses Gefängnisses. Wahrnehmen, was wirklich ist. Wahrnehmen, dass da Gott ist. Wahrnehmen, dass eine Verbindung besteht zu dieser Transzendenz, aber hier und jetzt. Und auch wahrnehmen, dass mein Selbst verbunden ist mit allem anderen, was ist. Zusammengefasst, es geht um ein Überschreiten des von dieser Welt definierten Wesens. Sei es von dir selber definiert, sei es durch andere definiert. Dazu mal ein Lebensbericht eines Mannes, der um Worte für eine solche Erfahrung ringt. An einem strahlenden Sonntagmorgen gingen meine Frau und meine Söhne zur unitarischen Kirche in Macclesfield. Ich hatte das Gefühl, dass ich sie unmöglich begleiten konnte, als wäre es im Augenblick ein Akt geistigen Selbstmordes, den Sonnenschein auf den Hügeln zu verlassen und dort hinunter in die Kirche zu gehen. Ungefähr eine Stunde wanderte ich die Straße entlang bis zur Katze und Geige und kehrte dann um. Auf dem Weg zurück hatte ich plötzlich, ohne Vorwarnung, das Gefühl, dass ich im Himmel sei. Ein Zustand innerer Friedlichkeit und Freude und Gewissheit von unbeschreiblicher Intensität, begleitet mit dem Gefühl, in einer warmen Glut von Licht gebadet zu werden. Ein Gefühl, die Grenzen des Körpers verlassen zu haben, obwohl die Szene, die mich umgab, klare Konturen hatte und mir aufgrund des hellen Lichts, in dessen Mitte ich zu stehen schien, näher zu sein schien als vorher. Diese tiefe Emotion dauerte an, obschon mit abnehmender Stärke, bis ich mein Haus erreichte und einige Zeit danach und nur allmählich schwindend. Dass ich in einem Gefängnis sitze, wird ja erst klar, wenn eine Tür aufgeht. Dass ich nichts sehen kann, wird mir erst bewusst, wenn die Augen aufgehen. Nichts selbst wird verlassen, aber, um in diesem Bild zu bleiben, das eingemauerte Ich mit seinen vermeintlichen Begrenzungen. Ich zitiere nochmal Sölle, von der das Buch stammt: Spirituelle Freiheit wird dort gelebt, wo wir unsere Begrenzungen erfahren, indem wir sie verlassen. Zitat Ende. Es entsteht eine neue Beziehung zwischen dem Hier und Jetzt, mir, und zwischen Gott, der Transzendenz. Aber eine bewusste und eine gespürte Verbindung. Zu Großem geschaffen. Die größte Sünde des Menschen ist es, zu vergessen, dass wir Königskinder sind. Ein zentraler Gedanke in der Mystik ist die Würde des Geschaffenen als Schöpfung. Die Würde des Geschaffenen als Schöpfung. Und genauso zentral ist die Größe und Würde des Menschen begründet in seiner Gottebenbildlichkeit. So der göttliche Funke, wie die Quäker sagen, eine christliche Gruppe. Und daraus resultierend seiner Fähigkeit, quasi aus sich herauszutreten und zu erschaffen und zu benennen, eben in Gottebenbildlichkeit. In der Mystik wird traditionelle Schöpfungslehre, das, was ich jetzt schon kurz angerissen habe, Gottebenbildlichkeit, das Geschaffensein, auch das schöpferisch Tätigsein aufgegriffen und aus einem religiösen Wissen, aus einem Fürwahrhalten, wird eine Gewissheit. So ist eine Erfahrung, die Menschen machen. Warum ist es so wichtig? Weil es einerseits den Menschen eine super große Verantwortung zuschreibt, übelste Möglichkeiten eröffnet und zu verstehen, wer lehrt, was eigentlich alles geht, wenn klar ist, dass diese Mauern, die du für wahr hältst, zu überschreiten sind. Und gleichzeitig bettet es ein Mensch ein in ein gemeinsames Sein mit Gott, in sich nicht verlieren können durch eine Erfahrung unauflöslicher Verbundenheit. Ich führe mal den griechischen Mensch an, Simeon, um etwa 1000 nach Christus hat er gelebt und greift ein Pauluswort auf und reflektiert es ein bisschen. Wir sind Glieder Christi. Christus unsere Glieder und meine des allerärmsten Hand ist Christus und mein Fuß ist Christus. Und Christi Hand und Christi Fuß, ich, der Ärmste, ich bewege die Hand, auch Christus, denn er ist ganz meine Hand. Du musst verstehen, dass die Gottheit ungeteilt ist. Ich bewege den Fuß, er leuchtet wie jener. Sage nicht, ich lästere, sondern bestätige dieses und bete Christum an, der dich so gemacht hat. Denn du auch, wenn du willst, wirst zu seinem Gliede werden. Ohne Frage, ne? Hier lässt sich die Frage nach Größenwahn stellen. So. Kann man so sagen, ist auch gemacht worden. Kann ja auch klingen wie ein krasser Ego-Trip. So ein Überbewerten des Menschen. Und es gibt aber ein Argument, das finde ich extrem schlagend und das hat diese Kritik für mich weggewischt. Mystiker, Mystikerinnen deklarieren ja dieses Vereinssein mit Gott nicht nur für sich selbst, sondern für alle. Für alle. Und es muss klar sein. Damit verliert die Kritik ihr Fundament. Mystiker und Mystikerinnen deklarieren ja diese Würde des Menschen nicht nur für sich, nicht nur für ihr Land oder für ihre Rasse, wie das im Nationalsozialismus schon auch nachvollziehbar war, da gab es auch eine Mystik, auch nicht die, von der ich rede, sondern die deklarieren das für alle. Und alle meint alle. Alle Religionen, alle Ethnien, alle Menschen. Alles. Sprache, Gefängnismauer, Ausgangstür. Wie können wir uns über etwas, das nicht die uns umgebende objektive Realität darstellt, verständigen? Ebenfalls von Sölle. Die Sprache der Mystik wird zu oft als eine Mauer, als eine Begrenzung empfunden und es ist wahrscheinlich auch ziemlich schnell nachvollziehbar, wie lassen sich Dinge, die nicht einfach objektiv anschaubar sind, in begrenzte Worte fassen. Ist das überhaupt möglich? Das ist ein total naheliegender Gedanke. Ich finde auch mit Blick auf Gott ist das eine extrem schwierige Frage. Wie lässt sich denn von was reden, dessen tiefe Worte definitiv nicht fassen können, nicht gänzlich zum Ausdruck bringen können? Und gleichzeitig geht es in der Mystik und in der Religion ja um Existenzielles. Und schon deshalb reicht es ja nicht, darüber einfach nur zu schweigen. Wenn das so ist, dass es da um was Existenzielles geht, und das behaupte ich, müssen wir ja irgendwie sprachfähig sein. Die Frage ist, wie kann das gehen? Sprache dient ja zuerst mal einem Zweck. In der Mystik, und ich behaupte auch, in wahrer Religiosität geht es ja aber gerade nicht um Zweck. Es geht ja nicht um Zweck, sondern ums zweckfreie Dasein. Das ist ja eine der stärksten Religionen überhaupt. Zweckfreies Dasein. Das Gegenteil ist unsere Sprache aber da. Unsere Sprache ist ja entsprechend unserer Welt in den letzten 150 Jahren wahrscheinlich nochmal besonders stark verzwecklicht. Wie alles andere auch verzwecklicht ist. Wozu wächst der Kaffee? Wozu scheint die Sonne? Wozu gibt es die Kuh? Wofür lebt dieser Mensch? Typische Fragen eigentlich, Und die wenigsten würden wohl auf die Frage, wozu scheint die Sonne, antworten, oder zweckfrei antworten, sie scheint, um zu sein. Das Tier ist, um zu sein. Du bist, um zu sein. Aber um genau diese Warnung geht es in der Mystik. Okay, wie lässt sich reden vom Unsagbaren? Es sind drei Wege, die ich kurz anreisen möchte, weil ich es für wirklich, wirklich gewinnbringend halte und auch erfahren habe. Eine kleine Randbemerkung dazu, es gibt in diesem Kontext auch Versuche, Worte einfach neu zu schöpfen, Worte dafür zu erfinden. Ja, halte ich für ein bisschen schwierig, hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Ich sage es nur deshalb, weil ja jetzt von euch pfiffischen Leuten jemand auf die Idee kommen könnte, das ist ja auch noch eine Möglichkeit und tatsächlich ist es eine Möglichkeit, haben auch Leute gemacht, die ignorieren es nur. Also, ja. Wie lässt sich sprechen von der Mystik? Ich möchte es mal auf drei Arten präsentieren. In der Negation, wenn klar ist, dass sich das zu Beschreibende in Worten nicht in Gänze ausdrücken lässt, so befindet sich ja irgendwo zwischen diesem Bereich, zwischen diesen Worten, die eben nicht alles erfassen können, das, was nicht gesagt werden kann. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber das wird gleich noch deutlicher. Deshalb kann es hilfreich sein, ich finde auch sehr anrührend, über Negation herauszuarbeiten, was denn dann übrig bleibt. Was übrig bleibt, bleibt dann zwar unausgesprochen und doch gewinnt es ja an Klarheit. Es gibt kein Erkennen, es gibt ein Erkennen durch Nichterkennen, schreibt Sölle. Ich ziehe mir mal einen alten Kirchenvater heran, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Dionysius, der spricht über Gott auf genau solche Weise. Er sagt, und er hat keine Kraft und ist keine Kraft und ist auch kein Licht. Und er lebt nicht und ist auch nicht das Leben. Und er ist nicht das Sein. Und nicht die Ewigkeit und nicht die Zeit. Und er ist nicht das Wissen und auch nicht die Wahrheit und auch nicht die Königsherrschaft und auch nicht die Weisheit und auch nicht eins und auch nicht Einheit und auch nicht Gottheit. Extrem wichtig dabei, es geht nicht um ein Abwerten in dem Sinne, das stimmt doch gar nicht. Gott ist doch nicht die Wahrheit. Es geht um ein Großmachen, um ein Wertschätzen dessen, was beschrieben wird in dem Wissen, dass Worte nicht ausreichen. Und dann klingen diese Worte ganz anders. Und er hat keine Kraft. Und ist keine Kraft. Und ist auch kein Licht. Und er lebt nicht und ist auch nicht das Leben. Und er ist nicht das Sein und nicht die Ewigkeit und nicht die Zeit. Und er ist nicht das Wissen und auch nicht die Wahrheit und auch nicht die Königsherrschaft. Auch nicht die Weisheit und auch nicht Eins und auch nicht Einheit und auch nicht, und ich ergänze mal, nur Gottheit. Die Negation. Lässt sich auf eine zweite Art reden, über Unsagbares, über das Paradox. Wenn eigentlich Unsagbares zum Ausdruck kommen soll, muss klar sein, dass der Inhalt der Worte, die wir brauchen, dafür nicht ausreicht. Und das ist möglich durch Paradoxien. Das kommt Wortneuschöpfungen schon ganz klar, es ist auch nicht ganz so absurd. Ein paar Beispiele. Bittersüß. Es ist hell dunkel. Die erfüllte Leere. Da möchte ich mal jemand anderes zu Wort kommen lassen, Meister Eckhart. Er bringt in dem Text, den ich zitiere, Paradox und Negation zusammen. Er sagt, da hörte ich ohne Laut, da sah ich ohne Licht, da roch ich ohne Bewegen, da schmeckte ich das, was nicht war, und da spürte ich das, was nicht bestand. Dann wurde mein Herz grundlos und meine Seele lieblos und mein Geist formlos und meine Natur wesenlos. das Paradox. Eine dritte Art lässt sich sprechen von dem, worüber sich schlecht sprechen lässt, das Symbol. Die Sprache als etwas, das hinweist auf etwas Dahinterliegendes. Worte, die als Symbol über das hinausweisen, wofür sie wörtlich stehen. Das Herz als Beispiel. Ne? Wörtlich verstanden ist es irgendwie ein autonom arbeitendes Organ, das halt Blut durch unseren Körper ballert. Das Herz verstanden als Symbol. Könnt ihr kurz in euch gehen? Das fällt euch dazu ein. Müsst ihr nicht laut sagen. Sitz des Lebens, Sitz der Emotionen. Na, noch deutlicher wird es also gängigen Sprüchen. Jemand hat ein kaltes Herz. Oder ich appelliere an ihr Herz. Er ist ein herzloser Mensch. Biblische Texte sind nach meinem Verständnis voll von dieser Art des Sprechens. Um genau das zu machen, Mystisches auszudrücken, Worte zu finden für Dinge, die sich schlecht sagen lassen, Unsagbares auszudrücken. Ich bringe mal ein paar Beispiele. Der Herr aber öffnete der Eselin den Mund und sie sprach zu Bileam: Was habe ich dir getan, dass du mich dreimal geschlagen hast? 4. Mose. Oder Neues Testament. Da steht Petrus aus dem Boot. Und er konnte auf dem Wasser gehen und ging auf Jesus zu. Ein Stück weiter. Die Jünger nach Jesu Tod. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und es ließe sich wahrscheinlich endlos weitermachen. Manche fangen bei so einem Verständnis von Sprache schon an zu zucken, weil plötzlich historisch für Wahrgehaltenes so in Frage gestellt wird. Und es stimmt ja auch. Gleichzeitig ändert es ja aber nichts an Wahrheitsgehalt. Es könnte eine Aussage nur wahr sein, wenn sie ein historisches Ereignis beschreibt. Ich halte diesen Punkt für extrem wichtig, unglaublich wichtig. Ich glaube nämlich, dass für viele Menschen ein Wiederanknüpfen an biblischen Texten und auch grundsätzlich an Mystik überhaupt erst möglich wird mit so einem Verständnis von Worten. Okay, ich setze für heute mal zum Landeanflug an und möchte jetzt zum Abschluss mal noch ein kleines bisschen schmackhaft machen und mal schauen, wie und warum Mystik auch aus christlicher Perspektive noch über das hinaus, was ich schon gesagt habe, sinnvoll, vielleicht sogar geboten sein könnte. Denn ich finde, es ist ja, die Frage kann man schon stellen, was hat es denn mit mir als Christ zu tun, eine solche spirituelle Praxis zu pflegen? Denn bloß weil andere das vorher gemacht haben, muss das ja nicht zwangsläufig gut sein, wofür es ja zahlreiche Beispiele gibt. Ja, ich bringe mal Richard Rohr ins Spiel mit seinem kosmischen Christus. Ich habe dazu ja schon einige Male gesprochen, möchte es aber zum Schluss jetzt doch noch mal kurz aufgreifen. Richard Rohr ist US-Amerikaner, ist wahrscheinlich neben Anselm Grün vielleicht noch der wohl bekannteste lebende christliche Mystiker weltweit, würde ich sagen. Der hat vor wenigen Jahren ein Buch veröffentlicht namens Alles trägt den einen Namen. Die Wiederentdeckung des universalen Christus. Falls ihr Lust habt, was ich euch schwer empfehle, der Mystik mal selber ein Stück nachzuspüren, ist das wirklich meine absolute Empfehlung. Leicht zu lesen, nicht zu dick, extrem inhaltsschwer und praktikabel, also praktisch anwendbar. Kurzer Werbeblock, ich kriege aber kein Geld dafür. Ich stelle an den Schluss mal einige biblische Texte, auf die sich Rohr für seinen kosmischen Christus und dieses Konzept, dieses Verständnis, wie auch immer man es bezeichnen möchte, bezieht, ohne jetzt tiefer auf das Ding an sich einzugehen, und schließt ganz unkommentiert mit einer mystischen Erfahrung einer Frau, für die diese biblischen Texte zur Erfahrung geworden sind. Unkommentiert deshalb, weil ich glaube, dass diese biblischen Texte und vor allem auch diese Erfahrung für sich spricht, warum es aus christlicher Perspektive sinnvoll sein könnte, oder ich würde sagen ist, der Mystik nachzuspüren, und auch weil es einen ganz guten Eindruck davon vermittelt, was es denn mit diesem kosmischen Christus auf sich hat. Der erste Text aus Kolosser 1,15-20. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaften, ob Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Er ist das Haupt des Leibes der Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, seine ganze Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn das All zu versöhnen auf ihn hin, indem er Frieden schuf durch ihn, durch das Blut seines Kreuzes, für alle Wesen, ob auf Erden oder im Himmel. Kolosser 1,15-20. Zweiter biblischer Text, auf den sich Moore sehr stark bezieht. Johannes 1,1-5. Am Anfang war das Wort, der Logos, und der Logos war bei Gott. Und von Gottes Wesen war der Logos. Dieser war am Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn geworden. Ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ich schließe den ersten Teil, nicht der Predigt heute, sondern der Predigtreihe, ab mit einer Erfahrung von Carol Hauslander. Ja, für die diese biblischen Texte sehr, sehr lebendig geworden sind. Sie schreibt: Ich befand mich in einer Metro, in einem vollen Zug, in dem alle Sorten von Leuten zusammengebracht waren, da saßen oder an Haltegriffen hingen, Berufstätige jeder Branche auf dem Nachhauseweg am Feierabend. Ganz plötzlich sah ich vor meinem geistigen Auge aber so lebensnah, wie auf einem wundervollen Gemälde, in ihnen allen Christus. Aber ich sah noch mehr als das. Nicht nur war Christus in jeder dieser Personen, lebte in ihnen, starb in ihnen, jubelte in ihnen, trauerte in ihnen, sondern weil er in ihnen war und weil sie hier waren, war auch die gesamte Welt hier, hier in dieser Metro. Nicht nur die Welt, wie sie in jenem Moment war, nicht nur alle Menschen in allen Ländern der Welt, sondern all jene Menschen, die in der Vergangenheit gelebt hatten und alle, die noch kommen würden. Und ich gelangte auf die Straße und lief lange Zeit inmitten der Menge. Es war dasselbe hier, auf allen Seiten, in jedem Passanten, überall. Christus. Ich hatte schon lange die russische Vorstellung des erniedrigten Christus verfolgt, des lahmen Christus, der durch Russland hinkt und um sein Brot bettelt. Des Christus, der zu allen Zeitaltern auf die Erde zurückkehrt und sogar bei Sündern einkehrt, um durch seine Not ihr Mitgefühl zu wecken. Jetzt wusste ich im Bruchteil einer Sekunde, dass dieser Traum eine Tatsache ist. Kein Traum, keine Fantasie oder Legende eines frommen Volkes. Kein Vorrecht der Russen, sondern Christus im Menschen. Ich sah zugleich die Ehrfurcht, die jeder Mann für einen Sünder aufbringen muss. Anstatt seine Sünde zu missbilligen, die in Wirklichkeit seine größte Not ist, muss man Christus trösten, der in ihm leidet. Und diese Ehrfurcht muss sogar jenen Sündern erwiesen werden, deren Seelen tot zu sein scheinen, weil es Christus ist, der das Leben der Seele ist, der in ihnen tot ist. Sie sind seine Gräber, und Christus im Grab ist keimhaft der Auferstandene. Christus ist überall. In ihm hat jede Lebensform eine Bedeutung und einen Einfluss auf jede andere Lebensform. Es ist nicht die törichte Sünderin wie ich, die mit Schurken durch die Welt rennt und sich edel vorkommt, die ihnen ganz nah kommt und ihnen Heilung bringt. Es ist die Kontemplative in ihrer Zelle, die diese Menschen nie zu Gesicht bekommen hat, aber in der Christus für sie fastet und betet. Oder es kann eine Reinigungskraft sein, in der sich Christus erneut zu einem Diener macht, oder ein König, dessen goldene Krone eine Dornenkrone verbirgt. Die Erkenntnis unseres Einsseins in Christus ist die einzige Heilung menschlicher Einsamkeit. Für mich ist sie auch der einzige Letztsinn des Lebens, das einzige, was jedem Leben Zweck und Ziel gibt. Und nach ein paar Tagen verflüchtigte sich die Vision. Die Menschen sahen wieder so aus wie früher. Es gab nicht mehr jene schockierende Einsicht für mich, wenn ich einem Mitmenschen von Angesicht zu Angesicht begegnete. Christus war wieder verborgen. Und in den folgenden Jahren musste ich geradezu nach ihm suchen. Und in der Regel fand ich ihn nur durch einen bewussten und blinden Akt des Glaubens in anderen und insbesondere in mir selbst.